Die Programme, die kommen vergleichsweise harmlos daher. Problem ist das Denken, das hinter den Programmen in der AfD steht. Damit muss man sich auseinandersetzen.
Wenn man das versucht, die AfD in Gesprächen zu stellen, dann ist es wie ein Pudding, der einem hier und da aus der Hand gleitet.
Wie wenn man so ein feuchtes Stück Seife in die Hand nimmt und dann anfängt, dort zu pressen, flutscht einem das weg.
Ich glaube, ein Fehler in der Vergangenheit war, dass man vor lauter Debatten um Parteiverbot und Brandmauern und alles Mögliche darauf verzichtet hat, sie in der Sache zu stellen.
Herzlich willkommen zum SWR Demokratieforum. Mein Name ist Michel Friedmann. Ich bin Publizist, Philosoph, Buchautor. Aber vor allen Dingen bin ich Mensch. Und ich muss und will es bekennen, überzeugter Demokrat. Im SWR Demokratieforum habe ich spannende, inspirierende Menschen zu Gast, die sich auch hin und wieder gerne streiten. Zivilisiert. Und mit denen ich über ganz bestimmte Themen nachdenke, vordenke, auch zurückdenke, spreche und, ich habe es ja auch schon gesagt, manchmal auch gerne streite. Heute geht es um das Thema Demokratie und Journalismus, Verantwortung in Zeiten des Wandels. Auf dem Hambacher Schloss sitze ich mit Peter Müller, ehemaliger Bundesverfassungsrichter, davor Ministerpräsident des Saarlands, Annette Dovideit, Chefredakteurin des Medienhauses Korrektiv und Carsten Knob, einem der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Außerdem sind mehr als 200 Menschen hier im Saal, die Frage, wie stabil unsere Demokratie noch ist, genauso zu interessieren scheint wie mich und hoffentlich auch wie Sie. Herr Müller, nach 70 Jahren ist die extreme Rechte wieder politisch die erste Wahl der relativen Mehrheit der Deutschen. Und im kommenden Jahr stehen 5 Landtagswahlen an, davon 2 in Ostdeutschland. Da sind die Zahlen deutlich eher größer für die AfD. Und wir Medien müssen uns natürlich die Frage stellen, wie berichten wir, wie haben wir berichtet und wie werden wir weiter berichten über diese AfD. Sie sagen, nicht alle AfD-Wähler seien, ich zitiere Sie, freilaufende Nationalsozialisten. Wer behauptet das eigentlich und was für eine Entlastung steckt darin, wenn man statt rechtsextrem noch mal die Kurve noch enger dreht und sagt, es sind nicht Nationalsozialisten?
Also ich glaube, dass das einfach so ist. Das ist ein Tatbestand. Jede Gesellschaft hat einen Bodensatz an Rechtsradikalen, auch die deutsche. Das können 8% sein, das können 10% sein, das weiß ich nicht genau. Aber das sind keine 30% und das sind keine 40%. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die sich nicht mehr angemessen repräsentiert fühlen durch die etablierten Parteien. Und die deshalb eine Alternative suchen. Und ich meine, unser Ziel müsste es sein, diese Menschen für die Demokratie zurückzugewinnen.
Sie waren ja auch Verfassungsrichter. Im Grundgesetz steht, es gibt den mündigen Wähler, es gibt den Wähler, der weiß, was er macht. Ist es denn nicht ein Fehler, jedenfalls ein Gedankenfehler, wenn man gerade bei der AfD die Wähler und Wählerinnen in dem Sinne nicht ernst nimmt, sondern sagt, das können ja nicht so viele sein, das mag sein, aber sie geben als mündige Bürger, wie alle anderen auch, ihre Stimme einer Partei, die ja nun einen Inhalt hat. Und müsste man sie nicht dafür deutlicher in Verantwortung nehmen, statt sie zu entlasten?
Nein, ich nehme die Menschen sehr ernst, weil ich sage, das ist eine Entscheidung, die diese Menschen getroffen haben, weil die politische Mitte sie nicht binden konnte. Und ich finde, die Aufgabe für die politische Mitte ist, sich dem zu stellen, sich damit auseinanderzusetzen und Strategien zu entwickeln, wie man diese Menschen zurückgewinnen kann.
Müsste man, bevor man das tut, nicht erst einmal den Menschen erklären, wie man ihre Wahlentscheidung sieht. Das ist unter Umständen eines der Probleme der letzten Jahre, auch in den Medien übrigens, dass man die AfD-Wähler und Wählerinnen anders behandelt, als wir es normalerweise von der Dialektik der Politik kennen.
Generell glaube ich, Sie haben insofern recht, Herr Müller, als dass Sie sagen, natürlich ist die Wählerschaft der AfD nicht homogen, so wie es bei jeder Partei der Fall ist. Gleichzeitig gebe ich Ihnen recht, Herr Friedmann, wenn Sie sagen, man muss sie aber in die Pflicht nehmen, weil die wissen doch, wo sie ihr Kreuzchen machen. Wenn, seit wir gezeigt haben mit unserer Potsdam-Recherche, was in Teilen der AfD bis hoch in die Parteispitze für einen Geist herrscht, dass das wirklich ein rassistischer Geist ist, dass da in um Remigration von Millionen von Menschen geht, die man loswerden will, wo man sich dazu aufschwingt, darüber vermeintlich urteilen zu können, welcher Mensch wertvoll genug ist, hier zu leben und welcher nicht. Seitdem kann eigentlich niemand, der die AfD wählt, mehr sagen, er hätte es nicht gewusst. Insofern, natürlich, man muss sie in die Pflicht nehmen, man muss sie aber gleichzeitig ernst nehmen. Man muss sich anhören, warum denken sie denn, das sei eine Alternative? Und klar, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die sagen, die etablierten Volksparteien bieten uns das nicht mehr.
Was ist das größere Problem? Diejenigen, die sich Demokraten und Demokratinnen nennen, aber scheinbar schüchtern, jedenfalls mit wenig Selbstbewusstsein, das vertreten, was sie tun? Oder diejenigen, die mit großem Selbstbewusstsein, die Antidemokraten sind, die mit leuchtenden Augen in den Räumen sind und scheinbar von allem überzeugt sind. Es ist nicht eine Grundsatzfrage, dass die Antidemokraten, was ihre Grundüberzeugung angeht, nämlich dass die Demokratie nicht das Richtige sei, mit viel mehr Stärke auftritt als dann doch quantitativ weit.
Die tatsächlich schweigende Mehrheit, ne? Also die nämlich kraftloser ist. Ja, also wenn du mich jetzt fragst, wie soll man das gewichten, dann würde ich sagen, diese zwei Drittel, drei Viertel der Menschen, die halt doch noch anders ticken, sind zu leise. Und weil das so viele sind, die so leise sind, ist das das größere Problem. Und ganz konkret, beim Abendessen mit Freunden oder in einem kleineren Gesprächskreis als hier, wenn ich da als einer derjenigen, die dieser Mehrheit angehören, dann da nicht Wort ergreife gegenüber denjenigen, die halt breitbeinig fest auftreten und sagen, das ist alles nichts mehr mit eurer Demokratie in der Form, dann mache ich den größeren Fehler.
Frau Duvidey, die AfD hat Probleme mit dem Rechtsstaat. Ich bin jetzt sehr vorsichtig mit der öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die AfD ist da dann sehr, sehr beobachtend. Aber sie zerstören eigentlich Rechtsstaatsideen mit dem Verfassungsschutz. Juden sind ein Problem, Menschen mit Migrationshintergrund sind ein Problem. Und Problem ist auch wieder sehr geschont gesagt. Es wird viel Hass ausgesprochen und das ohne Vaseline. Und das schon sehr lange. Gleichzeitig, weil es so lange passiert, ist es immer selbstverständlicher geworden. Was vor 25 Jahren noch aufgewühlt hätte, läuft heute eher durch. Das heißt, die gesamte Gesellschaft hat sich mitverändert. Und was besonders aber dann substanziell anders ist als noch in den 2000er, sie sind im parlamentarischen System angekommen. Bundestagswahl zweimal, in allen Landesparlamenten auch. Und die Wahlerfolge für die nächsten Monate und Jahre sind eher Tendenz steigend, direkt Proportionalität mit ihrer Radikalisierung. Und nun?
Nun, es gibt ja die einen, die sagen, die müssten mal mitregieren und dann würden sie sich schon von selbst entzaubern. Da glaube ich aber nicht dran, weil sie sich ja immer darauf berufen könnten, dass das jetzt der Koalitionspartner schuld ist. Gleichzeitig müssen wir aber auch trotzdem natürlich anerkennen, dass die AfD keine richtigen Parteiprogramme hat, dass sie immer vermeintliche Lösungen anbietet für Probleme und dass sie die Leute an ihren Urängsten abholt, wie zum Beispiel dieses, ganz viele Leute haben doch im Kopf so dieses Bild, wie man vermeintlich früher in Deutschland gelebt hat. Und mit dem früher meine ich so in den 50er Jahren und so, dass man sich dann irgendwie ein Häuschen kaufen konnte, obwohl nur der Vater arbeiten ging und heute geht es nicht mehr.
Ich kurz unterbrechen, wir reden jetzt von der Bundesrepublik West. Die Bonner Republik.
Sie haben recht.
Ich muss es nur kurz beschreiben, damit da kein Missverständnis ist.
Genau, und das habe ich so tief auch im Kopf aus dem Westen der Republik kommen, dass ich denke, klar, ich weiß, so viele Leute haben genau dieses Bild im Kopf, wie man vermeintlich früher gelebt hat, dann das Auto. So, und dann kam die AfD ja ganz klug damit, mit dem Moment, wer nimmt euch denn diesen Wohlstand weg? Wer nimmt euch denn weg, dass ihr mit dem fetten Auto fahren dürft, mit dem SUV, die Grünen? Dann nehmen sie euch das Fleisch weg, dann irgendwie sorgen sie auch dafür, dass kein Wirtschaftswachstum mehr da ist. Und dieses Feindbild, was dann aufgebaut wird, es ist immer nur ein Feindbild, aber es gibt nichts, was substanziell entgegengesetzt wird. Insofern verstehe ich schon die Idee zu sagen, vielleicht müssten Sie mal mitregieren. Aber ich glaube trotzdem, es wird gar nicht so weit kommen müssen.
Aber es gibt doch ein umgeschriebenes Parteiprogramm. Wenn wir uns darauf jetzt einigen, was schneller geht. Es gibt ja auch Politik, die man meist außerhalb des Parteiprogramms erklärt, rechtfertigt. Die AfD hat Themen wie Abgrenzung, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Sie hat Themen wie ein Verständnis über Gewaltenteilung, auch was den Rechtsstaat angeht. Und sie hat aber vor allen Dingen ein Thema, was das Menschenbild angeht. Nehmen wir nur das. Ich stelle auch gerne die Frage an Peter Müller. Und nun, nachdem sie so sich entwickelt hat, werden jetzt alle wach, plötzlich, zu spät, zu früh. Und mit was für einer Substanz wollen wir jetzt überzeugen als Demokraten und Demokratinnen?
Also zunächst einmal, glaube ich, muss man sie genau an dem Punkt stellen. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland glaubt, dass es richtig ist, zwischen Passdeutschen und Biodeutschen zu unterscheiden. Und deshalb glaube ich, dass wir diese Debatte auch gewinnen, wenn wir sie in der Sache führen. Ich glaube, ein Fehler in der Vergangenheit war, dass man vor lauter Debatten um Parteiverbot und Brandmauern und alles Mögliche darauf verzichtet hat, sie in der Sache zu stellen. Mhm. Dabei ist das Problem nicht die Programme. Die Programme, die kommen vergleichsweise harmlos daher. Sondern das Problem ist das Denken, das hinter den Programmen in der AfD steht. Das muss man offenlegen, damit muss man sich auseinandersetzen. Und dann glaube ich, dass viele Menschen sagen, nee, mit denen nicht.
Ich glaube aber, Herr Müller, ganz kurz dazu, ne, dass dieses mit dem Stellen in der Sache, gerade bei dieser Unterscheidung Passdeutsche, Biodeutsche, das ist ja, wenn man das versucht, die AfD in Gesprächen zu stellen, dann ist es wie ein Pudding, der einem hier und da aus der Hand gleitet. Das sieht man ja genau an diesen Begriffen wie der Remigration, der doch davon lebt, dass es der Tarnbegriff der Rechten ist, weil man ihn ganz harmlos auslegen kann, bis ganz schlimm. Und natürlich gehen dann in Interview-Situationen, wir reden ja jetzt darüber, was kann denn die Presse tun, wie soll sie sich verhalten, natürlich gehen sie dann auf die sichere Bank und sagen, wir haben das harmlos gemeint. Ja. Deswegen auch gerade diese Live-Diskussionen mit der AfD in Talkshows, deswegen sind die ja, gehen sie immer schief.
Ich würde nur gerne Carsten Knoop noch mal fragen. Also Peter Müller sagt, wir müssen sie stellen. Die Frage ist, seit Jahren reden wir darüber, wir müssen sie stellen. Seit Jahren reden die etablierten Parteien darüber, man muss sie stellen. Seit Jahren redet auch der Journalismus in Teilen davon, man muss sie stellen. Aber ich werde gerne jetzt korrigiert, das wird mich ja glücklich machen. Mein Eindruck ist, die Intensität, sowohl quantitativ als auch qualitativ, sie zu stellen und damit uns selbst zu stellen, welche Substanz haben wir, die wir anbieten, um gegen diejenigen, die die Demokratie in Frage stellen, eine öffentliche Debatte zu führen, ist eher schwach und wird kaum geführt. Und wie lange, glauben wir, haben wir noch den Zeitstrahl, um sie zu führen?
Also zum einen stimmt das natürlich. Das ist wie wenn man so ein feuchtes Stück Seife in die Hand nimmt und dann anfängt dort zu pressen, flutscht einem das weg. Und das passiert allen möglichen im Umgang mit der AfD permanent. Journalisten genauso wie Politikern, die vorgeben, sie stellen zu wollen, auch uns, meinen Kolleginnen und Kollegen in Interviews. Die einen freuen sich im besten Fall über die Fragen und die anderen aber noch viel mehr über die Antworten, die letztlich dann auch wieder nur das Forum waren, dass man geboten hat. Genau. Also dieses Phänomen ist einfach vorhanden. Und ich denke da selber auch lange drüber nach, schon, wie man das denn vielleicht mal besser machen könnte. Weil eine Sache kommt bei diesen Interviews nie rüber, was das eigentlich für Menschen sind, denen man dann da eventuell das Vertrauen schenkt, das Land nach vorne bringen zu wollen. Also wir Journalisten schaffen das nicht, dass sich das Publikum, der Leser, der Hörer, Zuschauer dabei regelmäßig die Frage stellt, würde ich diesen Menschen eigentlich einen Gebrauchtwagen abkaufen? Und dann käme da vielleicht die Antwort Nein raus. Und dann wäre man schon vielleicht näher daran, ob man dem jetzt Vertrauen schenken könnte. Man arbeitet sich immer an diesen eigentlich von der AfD gesetzten Themen ab und dann flutscht es einem weg wie Seife. So, und der zweite Teil der Frage, der bezieht sich ja auch auf das, was im Alltag zu erledigen ist, nämlich oft ganz spontan, gar nicht in den geplanten Interviewsituationen, auf die ich mich vielleicht tagelang vorbereitet habe, sondern wenn der Taxifahrer sich nachts zu einem umdreht und am Frankfurter Hauptbahnhof fragt auf meine Einlassung hin, ich möchte gerne zur FAZ, arbeiten Sie da etwa? Dann muss man plötzlich wieder ganz wach sein, wenn es weitergeht oder halt vor irgendwelchen kleineren oder größeren Gruppen, wie eben auch schon kurz angedeutet, im Gespräch mit ganz seriösen, hochbürgerlichen Gruppen von 40, 50 Leuten, wo man sich jetzt vorstellen kann, wer da vielleicht einlädt, wo dann, nachdem man vorgetragen hat, so nach einer halben Stunde der Erste sagt, aber irgendwie seid ihr doch Systempresse. Aha, okay, von welchem System reden wir jetzt eigentlich? Grundgesetz, Bundesrepublik Deutschland, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, dann erschrecken immer alle, aber in diesen Ringkampf muss man rein.
Jetzt brauche ich Hilfe von kompetenten Kollegen und Kolleginnen. Ich fange mal mit Ihnen an. Jede Partei, aber auch vor allen Dingen die AfD, verändert unsere Sprache, bringt wieder Begriffe in den Alltag hinein, von denen wir uns eigentlich so vor ein paar Jahrzehnten versprochen haben, dass sie draußen sind. Sie haben schon einige genannt, biodeutsch, völkisch, Remigration. Journalisten und Journalistinnen haben auch als Grundaufgabe zu reproduzieren, erst einmal, was Nachricht ist, was sich im politischen Raum passiert. Und damit werden diese Begriffe in eine breite Öffentlichkeit getragen. Das hat jetzt mit den sozialen Medien nichts zu tun, die wir zwar Medien nennen, aber darüber reden wir noch, ob sie überhaupt Medien sind. Auf der anderen Seite die Begriffe, die verwendet werden, nicht zu benennen, also die Reproduktionsvorwürfe abschmettern zu lassen, würde bedeuten, jedenfalls eine Realität, eine Teilrealität in diesem Land als Journalisten und Journalistinnen nicht abzubilden. Was raten Sie?
Man muss berichten. Also in dem Teil, der Nachricht ist, muss man über die Dinge, die einem in der Redaktion als relevant genug erscheinen, dass sie berichtenswert sind, weil sie die Debatte prägen, beeinflussen, in eine Richtung lenken, muss ich erstmal berichten. Ich muss das auch kommentieren und einordnen, aber das ist jetzt erstmal einmal das Faktum dessen, was gesagt worden ist, was in dem Programm steht, was auch immer. Das gilt es halt im Zweifel ja zu reportieren, natürlich. Und dann müssen wir halt versuchen, das möglichst überzeugend zu analysieren und einzuordnen. Was Besseres fällt mir nicht ein.
Ich glaube, dass das auch die Verfassungserwartung des Grundgesetzes ist. Das Grundgesetz hat immer gesagt, Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit ist dienende Freiheit. Eine Freiheit, die die Vielfalt der Meinungen abbildet, um den mündigen Bürger in die Lage zu versetzen, sich selbst ein Urteil zu bilden. Die Voraussetzung ist, dass ich an den mündigen Bürger glaube. Ja. Nur dann funktioniert das.
Ja, Sie glauben ja schon kaum an den mündigen Bürger, der weiß, dass er der AfD mit ihren Inhalten die Stimmen gibt.
Nein,
oder habe ich Sie missverstanden?
Das haben Sie mich missverstanden.
Deswegen nicht nochmal aufgeklärt haben. Da habe ich jetzt gespannt.
Ich glaube, dass es, was diese Entscheidung anbetrifft, einfach auch Gründe gibt, die korrigierbar sind. Und dann wird sich der mündige Bürger anders entscheiden. Wenn der mündige Bürger sich mit seinen Problemen bei den Parteien des demokratischen Spektrums wiederfindet, dann ist das für ihn ein hinreichendes Angebot.
Ich würde gerne dialektisch das mal aufgreifen. Wenn sich ein Bürger nicht bei den anderen Parteien wiederfindet, rechtfertigt das, dass er eine Partei wählt, die Demokratie, wie wir sie verstehen, abschaffen will. Also mir geht es nur, wo
ja,
setzen Sie aber, an, Herr
Böhm? Ja,
Sie setzen auch heute noch nicht an, dass Sie sagen, Sie finden den Wähler oder die Wählerin, das mag ja auch offen bleiben,
das ist eine,
damit fängt man an. Sondern Sie fangen mit den Exkulpationsgründen an.
Nein, falsch. Jetzt dialektisch alles wunderbar, was Sie machen. Mein Problem ist nur, wie kriege ich den Mann dazu, dass er nicht weiter die AfD wählt? Und wenn ich dem immer nur sage, du bist für das verantwortlich, was du getan hast, du bist verantwortlich, dass du die AfD wählst, dann wird er sagen, wunderbar, dann mache ich es weiter.
Aber wir können ja dann streiten. Können ja mit dem Mann und übrigens auch mit der Frau, streiten.
Aber da kommen wir doch zusammen. Das ist doch genau der
Punkt. Ja, aber dazu muss ich erst mal die Positionen abstecken, oder nicht?
Der Streit mit ihm heißt, ich mache ihm ein intellektuelles Angebot, das zu dem Ergebnis führt, hast vielleicht recht, vielleicht wähle ich die doch besser nicht, weil sie dieses Menschenbild haben, das sie nun einmal haben. Vielleicht komme ich doch zurück ins demokratische
Spiel. Der mündige Bürger, um das mal aufzugreifen, der setzt ja voraus, dass es den überhaupt gibt, dass wir Medien ihn dazu befähigen, mündig zu sein. Und das ist das genau, was Sie auch gesagt haben, Herr Knob, durch die stetige Einordnung. Und ich gehe, wenn auf Ihre Frage zurückzukommen, ich gehe dann ein Stück weiter auf die Metaebene. Was ist unsere Aufgabe als Medien? Nämlich, dass wir genau die von Ihnen beschriebene Diskursverschiebung durch Sprache, das Sagbare wird erweitert, die demokratische Mitte verschiebt sich da immer weiter nach rechts, dass wir genau diesen Vorgang präzise beschreiben. Und das gehört für mich ganz extrem zur Aufgabe der Journalisten, dass wir sagen, was passiert da gerade? Was passiert, wenn Friedrich Merz als Bundeskanzler sagt, ich lasse im Wagen, das Stadtbild gefällt mir nicht? Wenn er nicht sagt, was er damit meint. Er hätte sagen können, zum Beispiel, als jemand, der dafür verantwortlich ist, mit die Brandmauer hochzuhalten, hätte er sagen können, mir geht es um die Kriminalität Zugewanderter in den Innenstädten. Hätte er sagen können, denn die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, schwere Gewalttaten, da sind Zugewanderte häufiger die Straftäter. Hätte er sagen können. Er lässt es aber im Wagen, lässt Interpretationsspielräume, dass man auch vielleicht damit meinen könnte, damit sind Menschen mit anderer Hautfarbe in den Innenstädten gemeint, die mir nicht gefallen. Und das führt zu einer Diskursverschiebung, die auch der AfD nützt, sowas, solche Äußerungen. Und das müssen wir als Journalisten präzise beschreiben. Was passiert da eigentlich gerade in unserer Gesellschaft? Sehen Sie das
genauso? Dass wir präzise beschreiben müssen? Ja, also bestätigt ja eigentlich nur genau das, was wir da gesagt haben. Beide. Eine FAZ würde wahrscheinlich die Merz-Äußerungen und hat es auch getan, jetzt anders einordnen, aber das ist ja auch unbenommen. Ja, also auch das ist ja auch in Ordnung, sage ich mal, im Rahmen des einordnenden Meinungsspektrums, das es nun gibt. Ja, also
ich sage ja auch nicht, er hätte diese Meinung nicht äußern können. Es wäre nur schön gewesen, er hätte sie präzise formuliert. Weil sonst finde ich es perfide, wenn man sagt, ich lasse da Interpretationsspielraum. Aber wie hätte es die FAZ denn eingeordnet?
Also uns geht es schon sehr stark darum, dass ein großer Teil der deutschen Bevölkerung diesen Eindruck erstmal teilt, dass es so
aber ist. Der Vorwurf ist ein anderer. Der Vorwurf ist nicht die Beschreibung einer vermeintlichen Veränderung der Innenstädte, sondern das Offenlassen der Assoziation, die jeder jetzt mit diesem Stadtbild hat.
Denn dadurch bekommt so einen raunenden
Charakter. So, und
da wiederum widerspreche ich auch nicht.
Bitte?
Der Bemerkung möchte ich auch nicht widersprechen.
Gut. Ja. Herr Müller, Sie sind ja lange Jahre Richter am Bundesverfassungsgericht gewesen. Also versuchen wir es mal für juristische Amateure wie mich.
Das war jetzt kokettiert.
Ist er nicht Jurist?
Also jetzt mal, nein, also jetzt mal Spaß beiseite. Meine juristische Fähigkeit kann nicht dem eines Verfassungsrichters entsprechen. Übrigens, weil ich auch glaube, dass die meisten Verfassungsrichter und Richterinnen wirklich aufgrund ihrer juristischen Qualität ausgesucht werden, auch anders als in autokratischen Staaten.
Das stimmt.
Ich habe gesagt, die meisten, nicht alle. Aber ich will
die meisten, dem würde ich widersprechen, alle.
Gut, das müssen Sie noch. Vielleicht in ein paar Jahren werden wir.
Das ist Institutionentreue.
Im Grundgesetz steht Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja.
Die AfD sagt, die Würde einiger Menschen ist antastbar und wir wollen bestimmen, ob ein Mensch und welcher Mensch was für ein Mensch ist. Was bedeutet das denn, wenn man es jetzt wirklich to the basic mal diskutiert und man kann das nicht so mit diesen ganzen juristischen Komplikationen und reicht diese Aussage nicht, um sich die Frage zu stellen für Journalisten, für alle? Ist das am Rande noch der Demokratie oder ist das außerhalb der Demokratie, wenn man selbst diese Würde des Menschen ist unantastbar antastet?
Also die Frage ist, in welchem Kontext tue ich das? Wenn der Kontext ein politischer ist, dann sage ich, ja, das reicht. Das reicht, um zu sagen, politisch stellt sich die AfD damit außerhalb der Wertegemeinschaft des Grundgesetzes. Eine andere Frage ist, ob es für ein Parteiverbot reicht. Da müsste ich jetzt vergleichsweise weit ausholen, würde vielleicht zu weit führen. Aber das Parteiverbot ist, das Verfassungsgericht hat immer gesagt, die schärfste, aber zweischneidige Waffe des demokratischen Rechtsstaates und ist deshalb nur Ultima Ratio, nur das allerletzte Mittel. Und ob die diffuse Darstellung der AfD, das haben Sie ja richtig beschrieben, in den Programmen ist das alles harmlos. Viele Aussagen sind harmlos. Und dann gibt's die anderen, dann gibt's die Höckes. Ob das reicht, um eine Partei zu verbieten, ist juristisch sehr, sehr schwierig zu beurteilen.
Einverstanden, klären wir heute auch nicht. Aber der Verfassungsschutz bezeichnet die AfD als gesichert rechtsextremistische Partei. Sie auch?
Also ich habe mir das Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz angeschaut, 1100 Seiten. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, es ist nicht nachzuweisen, dass die AfD demokratiefeindlich ist. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, es ist nicht nachzuweisen, dass die AfD rechtsstaatsfeindlich ist. Aber die AfD hat ein ethnisches Menschenbild. Und darauf wird die Einstufung gestützt. Nun ist das ethnische Menschenbild für sich wahrscheinlich nicht ausreichend, um zu sagen, diese Partei geht darauf aus, planmäßig, gezielt die Menschen fundamental ungleich zu behandeln.
Ich bin nicht beim Verbotsverfahren. Auch Landesverfassungsschutzämter haben diese Partei als gesichert rechtsextrem eingeordnet. Sie auch?
In Teilen ja. Ob man das für die Gesamtheit der Partei sagen kann, da habe ich Zweifel.
Für die führende?
Für die politische Debatte spielt das überhaupt keine Rolle.
Nein, ich bleibe dabei. Nein. Das ist ja nicht nur Politik. Das ist ja auch jetzt, also diese Verfassungsämter sind ja nicht geschaffen worden, auch wenn sie von vorigen Präsidenten geführt wurden, wie von Herrn Maaßen, der nun selbst zum Problem des Verfassungsschutzes werden könnte. Aber meine Frage ist wirklich ganz, nochmal sehr banal. Landesverfassungsschutzämter wie auch das Bundesverfassungsschutzamt haben diese Partei, und das hat jetzt nichts mit dem Verbotsverfahren zu tun, erst einmal als rechtsextreme Partei eingeordnet. Ja. Nochmal die Frage, Sie auch oder nicht?
Darüber werden Gerichte abschließend, entscheiden.
Und ich wollte es kann wissen, nicht sein, dass der Politiker und der Verfassungsrichter Müller denkt.
Lieber Herr Friedmann, der Bundesverfassungsrichter Müller AD hat nicht die Aufgabe, die Entscheidung von Landesverfassungsgerichten und die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes zu präjudizieren. Das ist nicht meine Rolle.
Das heißt, die Neutralität bleibt jetzt lebenslang.
Und deshalb halte ich mich in dieser Frage zurück.
Interessant. So, halten Sie sich beide auch zurück, weil Sie ja neutrale Berichterstattung machen sollten.
Nö, also neutral, nein. Also wir sind ein Tendenzbetrieb, ist auch ein juristischer Begriff, aber das sagt ja schon was aus. Also die FAZ steht für Werte, die wir vertreten, und wir sind kein Neutrum im gesellschaftlichen, politischen oder journalistischen Raum. Wir berichten hoffentlich journalistisch sauber über Fakten, und wenn wir es nicht tun, stehen wir dafür juristisch gerade, es zu ändern. Was übrigens ein Wert ist, der stärker geschätzt werden sollte im Vergleich zu, was weiß ich, amerikanischen Plattformen, Influencern oder was weiß ich. Aber eine Neutralitätsverpflichtung, die darüber hinausgeht, haben wir natürlich nicht, sondern ganz im Gegenteil. Also ich glaube, hier im Saal würde auch niemand sagen, die FAZ sei ein neutrales Medium.
So, würden Sie die Erwartung fördern, dass im öffentlich-rechtlichen Bereich eine Neutralität für Journalisten und Journalistinnen in ihrem Sinne, jetzt nicht Tendenzbetrieb, dass das überhaupt bei Menschen möglich ist? Oder ist es die Aufgabe, den Pluralismus, und jetzt sind wir auch bei der Frage wieder der AfD, den Pluralismus in der Gesellschaft, was die Kommentare angeht, was die Ansichten angeht, was die Meinungen angeht, was dann deutlich zu kennzeichnen ist, auch dann zu repräsentieren? Oder wäre es für Journalisten und Journalistinnen eher eine, ich nenne das jetzt mal Pflicht, sich jedenfalls eher an den Verfassungsschutzberichten zu orientieren und sie auch zu repräsentieren, als ein ehemaliger Bundesverfassungsgerichtler, der sagt, ich kann das nicht, soll das nicht. Aber ist das ja bei den Journalisten nicht der Fall?
Also zum einen, jeder von uns ist ja erstmal als Subjekt ein Mensch mit einem subjektiven Urteil. So, jetzt lerne ich in meiner journalistischen Ausbildung Handwerkszeug, das es mir hoffentlich ermöglicht, in dieser nachrichtlichen Berichterstattung weitestgehend dahinter zurückzutreten. Aber ja, ich bin immer noch ein Mensch, der das geschrieben hat, mit allen seinen Fehlern vielleicht auch. Übrigens, diese Fehler sind möglicherweise das, was uns am Ende vor dem Ersatz durch künstliche Intelligenz rettet, weil Menschen schon immer noch lieber lesen wollen, was andere Menschen über sie denken, und noch wieder ein anderes Thema. So, aber erstmal bin ich ein Subjekt und arbeite subjektiv, auch wenn ich versuche, in dem Geschäft, wo das halt jetzt möglichst sachlich bleiben muss, so gut es geht, genau das zu tun. Die Frage nach den Öffentlich-Rechtlichen, ich bin jetzt nun selber Angestellter eines privatwirtschaftlich finanzierten Medienhauses, und das macht es mir vielleicht etwas leichter, denn also ich nehme ja nur wahr, jetzt in Hessen wohnend, dass die Sommerinterviews mit allen geführt werden müssen, die da Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag sind. Und das wird dann ja auch pflichtschuldig getan. Der FAZ kann bei einer Diskussionsrunde auch sagen, die Vertreter der linken Partei und die Vertreter der AfD lassen wir zu dieser Diskussionsrunde vor der Landtagswahl nicht zu und genauso machen wir es auch.
Sie, Frau Dubideit, gehen einen anderen Weg und empfehlen dem Journalismus, sich nicht in die Falle begeben zu wollen, aus diesen Gründen heraus diese AfD zu stärken. Sie haben es so ausgedrückt, man solle die AfD, ich zitiere Sie, prominent ignorieren. Gilt das heute immer noch?
Ja, nicht die Partei an sich prominent ignorieren, sondern worauf sich das bezog, waren die Themen, die die AfD im Wahlkampf setzt. Weil das ist ein großes Thema in den Medien, dass die AfD mit Migration jetzt im Bundestagswahlkampf im Vorgezogenen haben. Vorher alle gesagt, jetzt lassen uns aber nicht wieder die ganze Zeit nur über Migration reden. Und worüber haben wir geredet? Migration. Das ist die Falle, auf die die Öffentlichkeit und die Medien oft reinfallen, dass die AfD Stöckchen hinhält und wir springen alle drüber, anstatt dass wir sagen, lass uns mal über ganz andere Themen reden. Deswegen haben wir das gemacht, jetzt vom Bundestagswahlkampf, auch letztes Jahr schon vor den Landtagswahlen, dass wir gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, also unserem Publikum, eine Agenda gesetzt haben. Was sind die 10 Themen, über die ihr wollt, dass eure Bundestagsabgeordneten im Wahlkampf was sagen? Und da war ganz vorne Klima und Bildung. Und dann sind wir zusammen mit Lokalzeitungen im ganzen Land losgegangen und haben die jeweiligen Bundestagsabgeordneten gefragt und haben gesagt, bitte von allen Parteien äußert euch zu diesen Themen. Und damit diese Themen wieder mehr in den Medien stattfinden und dann wirklich über die Inhalte gesprochen wird, welche Partei, hat welche Konzepte zum Klimaschutz ganz konkret, was will mein Bundestagsabgeordneter vor Ort da tun? Und dann wird unter anderem auch die AfD befragt, aber es ist eben ein Unterschied im Diskurs, ob ich auf diese Themen draufspringe, und darauf bezog sich das prominent. Ignorieren.
Ich will das mal aufgreifen, Herr Müller. Sie sind ja nicht nur ein prominenter Jurist, Sie waren auch ein sehr prominenter CDU-Ministerpräsident im Saarland. Wenn man das aufgreift, wer jagt eigentlich wen, um diesen Begriff von Herrn Gauland aufzugreifen? Wir werden Sie jagen. Ja. Wer jagt wen? Wer setzt die Themen? Also, wer ist aktiv und reaktiv? Die demokratischen Parteien sind reaktiv. Oder ist der Eindruck falsch?
Also die Frage ist, wie stark man sich jagen lässt. Und das ist, glaube ich, auch dasjenige, was Sie...
lässt sich die demokratische Mitte jagen?
Nach meinem Dafürhalten hat sie sich in den vergangenen Jahren jagen lassen. Hat auf diese Jagd ja auch seltsam verschämt und unsouverän reagiert. Man hat dann Brandmauerdebatten geführt und Ausgrenzungsdebatten, hat sich aber der Diskussion in der Sache, und zwar bei den selbstgesetzten Themen, genauso wie bei den Themen, die AfD versucht zu setzen, verweigert. Und das springt zu kurz. Das ist meine feste Überzeugung. Wenn ich noch zum prominenten Ignorieren einen Aspekt hinzufügen darf, mit Blick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der ist da in einer völlig anderen Ausgangslage als die privaten Medien. Das sind Tendenzbetriebe. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist binnenplural organisiert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kommt an dem Phänomen nicht vorbei, dass eine Partei, die nicht verboten ist, solange sie nicht verboten ist, einen Anspruch auf Gleichbehandlung hat. Und deshalb wird prominentes Ignorieren jedenfalls im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht funktionieren.
Und es kommt noch was dazu, dass ja auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch diese Rundfunkbeschwerden von Seiten der AfD massiv unter Druck ist. Wenn die, das habe ich schon sehr häufig von Talkshow-Mitarbeitenden gehört, die dann sagen, gut, wenn wir die jetzt nicht einladen zu dem und dem Thema, haben wir direkt wieder Beschwerden vom Rundfunkrat auf dem Tisch. Und wir haben da vor ein paar Wochen eine Recherche zu gemacht bei Korrektiv, dass wir geguckt haben, wie viele gab es denn von diesen Eingaben? Und dass es da eine riesige Welle letztes Jahr gab, die alle mehr oder weniger konzertiert waren aus rechter Ecke. Und wenn man dann mit Redaktionsleitern redet, dann sagen die teilweise, ich komme überhaupt nicht mehr zum Arbeiten, weil ich nur noch mit dem Beantworten dieser Beschwerden befasst.
Das ist eine interessante Bemerkung, die ich gerne aufgreifen will. Denn es gab einen Zeitpunkt, da war die AfD noch überhaupt kein Parlament. Und ich erinnere mich, dass die prominenteste Sendung der ARD damals unter den unbestrittenen Journalisten mit hoher Politikkompetenz, nämlich Günter Jauch, sonntags geführt wurde. Und da waren die doch in keinem Parlament. Da trat Björn Höcke auf mit dieser Flagge, die er dann geholt hat. Pegida wurde in diesen Talkshows gezeigt. Viele sagen, dass durch diese Phase, wo Sie noch nicht im Parlament waren und Sie sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, auch in sehr prominenten Formaten, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, medial so eine Art Tor geöffnet wurde. Sehen Sie das auch so?
Ich muss tatsächlich einen Moment nachdenken. Ich glaube nicht, dass das ausreicht, um den Aufstieg der AfD zu erklären.
Nein, das war nicht der Auftritt. Die Legitimation, also die Sonntagssendung ist die Sendung.
Ja.
Und noch einmal, damals waren Sie noch in keinem Parlament. Das muss man jetzt hinzufügen, weil das, was gerade auch von Herrn Müller und hier gesagt worden ist, das ist dann ein Teil der Identität, auch der Verpflichtung des Öffentlich-Rechtlichen. Aber damals gab es das noch nicht. Und auch ich erinnere mich sehr genau, dass ich jedenfalls erstaunt war, dass das so war.
Also ich würde der Redaktion von Günther ja auch unterstellen, dass die Themen gesucht haben, von denen sie glaubten, dass die gerade gesellschaftlich spannend diskutiert werden. Weiter haben die wahrscheinlich gar nicht gedacht.
Ich glaube, dass das aber auch so ein bisschen so ein Schauergefühl erzeugen sollte, ne? So wie als würde man so einen dreiköpfigen, unheimlichen Elefanten sehen im Zirkus, dass das damals so eine Haltung war.
Ja.
Dann, da hat man ja nicht
dann will ich jetzt mal, bevor wir da in die Köpfe oder in die Emotionen von Kollegen und Kolleginnen reingehen, das wieder auf eine, sagen wir, rationalere Ebene führen. Verfassungsrechtlich, Sie haben es gesagt, gilt das Gleichheitsprinzip der Parteien. Die sei einklagbar bei Veranstaltungen, bei denen alle im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen sind. Nun sind die meisten Formate nicht so, dass alle gleichzeitig eingeladen sind. Es gibt jetzt die Kanzlerdebatten, es gibt all diese Debatten. Gibt es eine Verpflichtung, zum Beispiel für Talkshows, die ja dann auch nicht immer alle Parteien einladen, die AfD mit einzuladen?
Also mit Blick auf die einzelne Sendung nicht. Die gibt es nicht. Da ist es durchaus möglich. Das findet ja auch täglich statt, dass nur bestimmte Parteien eingeladen werden, auch nur bestimmte Parteien aus dem demokratischen Spektrum. Das haben Sie ja täglich bei Maischberger, bei Lanz und wie das da alles heißt. Das ist selbstverständlich. Die einzelne Sendung nicht. Trotzdem ist dieser Anspruch auf Gleichbehandlung ein Anspruch, der sich jedenfalls in der Gesamtheit des Programmangebotes auswirkt. Und wenn ich in dem Zusammenhang mal noch eins anfügen darf zu dem, was Sie sagen, die AfD flutet dann die Anstalten mit Beschwerden, wenn sie nicht berücksichtigt wird. Das kenne ich aus dem Bundesverfassungsgericht. Also die AfD flutet auch das Bundesverfassungsgericht mit Verfassungsbeschwerden, weil sie kein strategisches Risiko hat. Wenn sie verliert, sagt sie, die stecken alle unter einer Decke, kann es mal wieder sehen, die Politiker, die Presse und die in Karlsruhe. Und wenn sie gewinnen, haben sie gewonnen. Es ist ein Missbrauch des Bundesverfassungsgerichts. Nur, wie gehen Sie damit um? Sie können damit nur umgehen, indem Sie jeden einzelnen dieser Anträge nach ganz normalen juristischen Regeln bearbeiten und die Anträge abweisen, wenn sie nicht begründet sind. Und die Anträge halt, das passiert manchmal, wenn sie begründet sind, auch anerkennen.
Ich möchte noch kurz ergänzen, dass Sie ja auch unsere Redaktion mit Klagen fluten, um uns im Prinzip zu beschäftigen. Wir müssen auf diese Klagen antworten. Wir müssen Geld bezahlen, um Rechtsanwälte zu beschäftigen, die sich mit diesen Klagen beschäftigen. Und wir verlieren die Zeit, um neue Recherchen zu machen. Und das ist natürlich genau dieselbe
Strategie. Da würde ich gerne kritisch noch mal was nachfragen. It's the name of the game. Das ist Demokratie.
Ja, genau.
Und ich kenne das mittlerweile auch von Theatern, von allen Kulturinstitutionen, die auch, ich nehme mal das Wort geflutet weg und sage, überschüttet werden mit Anfragen, die dazu führen, dass auch viele Kulturinstitutionen sich mittlerweile mit weiteren Stellen besetzen müssen, die mit der Kunst weniger zu tun hat, aber sich wirklich mit der AfD beschäftigen. Da gibt es auch so Fragen, wie viele Nicht-Deutsche arbeiten im Theater oder all diese Sachen. Aber auf der anderen Seite ist das dann doch das Recht, nachzufragen. So wie auch Journalisten und Journalistinnen das Recht haben, bei der AfD nachzufragen. Ist diese Beschwerde, die Sie formulieren und die ja nachvollziehbar ist, ist nicht nur bei Journalisten so, sie ist eine Methodik der AfD, alles in Frage zu stellen und in der Frage schon zu unterstellen, es sei irgendetwas am Mauscheln. Ist es dann aber nicht auch die gegenseitige, immer noch zu bemerkende Antwortspflicht, egal von wem die Frage kommt, solange sie im demokratischen Rahmen nicht aus dem juristischen herausgeholt wurde, eben dann sich dem anzupassen, ob man will oder nicht?
Also ich sag mal für die Redaktion, wenn wir jetzt presserechtlich verklagt werden von der AfD oder einer anderen Institution, dann bin ich natürlich erstmal froh, dass es das gibt, dass es die Möglichkeit gibt. Jeder soll seine Presserechte einklagen dürfen. Und wir sind natürlich dazu verpflichtet und wir das, machen das auch gerne, uns darüber auseinanderzusetzen. Aber genau wie in den anderen Fällen, Beschwerdeflut beim ÖRR oder beim Bundesverfassungsgericht, geht es ja darum, dass in dem Fall die AfD oder wer auch immer erkennt, hier gibt es einen Rechtsweg, den ich beschreiten kann, und ich übernutze diesen Rechtsweg, also, indem ich eben Flut.
Ich
ja, wissen Sie, was ich meine?
Das geht auch nicht übernutzen. Also was heißt das?
Ich sage mal ganz konkret bezogen auf unsere Potsdam-Recherche. Da kommen heute nach anderthalb Jahren immer noch neue Klageverfahren von Beteiligten an dem Potsdam-Treffen.
It's the name of the game.
Die sich um Details drehen, wo man denkt so, ja, hier der Halbsatz nochmal. Ja, kann man sich drüber streiten? Klar, streiten wir uns drüber. Warum passiert das aber? Weil die vorher auf einer Plattform Geld gesammelt haben. Können Sie machen. Ist alles also ich kenne vollkommen
Umweltaktivisten.
Ist vollkommen.
Ich erinnere mich an Gordon,
Entschuldigung. Können Sie machen. Also dann kommen hinzu die Presserechtsanwälte der anderen Seite, die dann noch die sogenannte Litigation-PR machen, wo sie das dann, auch wenn sie unterlegen sind, in sozialen Netzwerken hinstellen, als hätten sie gewonnen. Wo ich denke, Moment, wieso ist das denn aber erlaubt? Das kann doch eigentlich sein. Und diese ganze Maschinerie, die setzt die Medien faktisch extrem unter Druck. Natürlich können Sie es machen. Nein, ich sage ja nur, faktisch verlieren
ich möchte
ja
nur was lernen.
Ich muss um
was
neue verstehen. Recherchen
Nein, zu ich machen. Muss was verstehen. Wenn wir jetzt nicht das Stichwort AfD gehabt hätten und Sie beschreiben, was Sie gerade beschreiben, so sind Jahrzehnte Umweltaktivisten, andere Aktivisten auch im Journalistischen mit diesen Methoden, mit diesen Mitteln, die alle auch rechtlich gewünscht sind,
ja.
Damit man auch den Journalismus ein bisschen
einhegt.
Deutlich macht, dass es kein rechtsfreier Raum ist.
Ja, absolut.
Zum Glück. Wenn man das aber als Prinzip gelten lässt.
Auch wir klagen ja, wenn über
Grund. Ja, aber dann ist die Klage darüber schwieriger zu begründen, wie Sie es gerade.
Es geht mir um die Menge und die Dosis.
Ja, das ist dann eben so ja, in diesem so. Fall.
Das
aber das Ob, wie Sie es machen, aber ist denn aus journalistischer Sicht das eine Einschüchterung?
Da liegen wir überhaupt nicht auseinander. Mir geht es jetzt nochmal, weil wir sind ja gekommen von der Beschwerdeflut beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mir geht es ja darum, was macht das in den Köpfen der Redaktionsleiter, ja. Die uns zum Beispiel häufig nicht mehr in Talkshows einladen als Korrektiv, weil sie wissen, dann kommt die nächste Beschwerde. Wieso werden diese vermeintlichen
Dinge... Was unterstellen Sie den Redaktionsleiter?
Ja, da weiß ich aus Gesprächen, kann ich Ihnen nicht schriftlich geben, weiß ich aber, dass es so ist, dass mir schon mal jemand aus einer Talkshow-Redaktion gesagt hat, euch kann ich nicht mehr einladen, dann kriegen wir wieder Beschwerden. Das beschäftigt uns, also laden wir euch nicht mehr ein.
Aber das stimmt doch so nicht. Erstens ist das übrigens auch, wenn Sie das so jetzt sagen, sehr allgemein und nicht präzise hinterlegt. Das ist auch so. Also jetzt ist das so.
Heute Abend stimmt's nicht.
Naja, ich will das aufgreifen. Gucken Sie, wir diskutierten am Anfang über sowas wie Stadtbild. Das ist dann im Raum und der Rest ist Fantasie. Jetzt reden wir darüber, dass die AfD mit dieser Methode einschüchtert. Und Sie äußern sich und sagen, Redaktionsleitungen sind mittlerweile teilweise eingeschüchtert. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, wieso und warum. Das ist auch jetzt dann irgendetwas, was im Raum steht.
Das stimmt, das ist anekdotische Evidenz.
Nein,
wenn wir uns jetzt darauf einigen, wir dürfen
ich nur noch das
mit der polizeilichen Kriminalstatistik
diskutieren, dann damit muss ich verstehen. Ich nehme das sehr ernst. Denn Einschüchterungen, das muss jetzt gar nicht von der AfD sein, sind ja auch eine Methode der Macht. So gesehen muss man das ja ernst nehmen. Aber würden Sie, Herr Knupp, sagen, dass diese Methode, wir kennen das ja übrigens aus Ortschaften, auch in Ostdeutschland, wo mittlerweile fast alle den Mund halten, weil es da, ob jetzt mehr oder weniger, so ein Gefühl gibt, also wenn du dich jetzt gegen die AfD stellst, das ist nicht gut. Ist das beim Journalismus irgendwie auch jetzt schon angekommen? Oder würden Sie sagen, die Einschüchterung wirkt überhaupt nicht?
Also es ist schwierig für den Journalismus zu sprechen, weil das ja eine sehr inhomogene Geschichte ist. Ich würde für mich, aber auch für die Kolleginnen und Kollegen der FAZ behaupten, nein, wir sind nicht eingeschüchtert. Wir arbeiten so, wie wir arbeiten würden, in vollkommener Unabhängigkeit. Im Übrigen, indem wir dasselbe Wertekorsett an alle Parteien anlegen, da schneidet dann halt die AfD besonders schlecht ab. Aber kritisch begleiten wir die anderen ja auch. Die Bemerkung ist mir jetzt nochmal wichtig. Das ist ja jetzt nicht so, dass die anderen jetzt carte blanche hätten.
Von Tendenzbetrieb, ja, wie man sonst sieht.
So, aber wir gucken schon, was alle machen. Und da schneidet sozusagen in dem Testverfahren die AfD jetzt regelmäßig schlecht ab. Stiftung Warentest würde schreiben, führt zur Abwertung. So, dann. Aber es ist dasselbe Wertegerüst. Und nein, wir sind nicht eingeschüchtert. Sind so viele Bürger eingeschüchtert? Ich war schwer zu beantworten. Ich darf in der kommenden Woche auf dem Bürgerempfang der Stadt Oberursel im Taunus die Festrede halten für alle ehrenamtlich Engagierten. Und das Vorgespräch mit der Frau Bürgermeisterin, da hat schon stattgefunden und ich hätte es wissen können, weil ich ja für Rhein-Main zuständig bin, wusste es aber bis dahin nicht. Oberursel ist die Gemeinde in Hessen mit den meisten politisch motivierten Straftaten. Was passiert da nämlich bei den Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt entweder kommunalpolitisch engagiert sind oder in irgendwelchen Initiativen, die sich um Demokratieförderung bemühen oder so, werden die Türschlösser, also die Haustür Schlösser verklebt. Und das seit geraumster Zeit. Die Politik bekommt es nicht in den Griff, aber deswegen sind die Bürger dort nicht weniger engagiert, sondern eher mehr. Und das ist dann jetzt dann auch mal ein hoffnungsvolles Zeichen, so schlimm wie der Einschüchterungsversuch halt eigentlich auch ist.
Wir reden über Journalismus. Jetzt frage ich Sie, Herr Müller, weil da sind die beiden anderen ja nun Partei im Sinne von, dass es Ihr Beruf ist. Frank Plassberg hat kürzlich gesagt, ich zitiere, Haltung ist was für Orthopäden und im Journalismus Camouflage für Aktivismus. Zitat Ende. Will Main unter den Deckmäntelchen des Haltung zeigen, auch beim Thema AfD werden Journalisten zu Aktivisten. Sehen Sie die Gefahr, die er damit beschreibt, auch?
Die Gefahr sehe ich, aber ich glaube, man muss das etwas differenziert betrachten. Die Frage ist ja, Haltung wozu? Haltung wofür? Ich glaube, dass der alte Satz, der, glaube ich, aus dem angloamerikanischen Raum kommt, Journalisten dürfen sich mit nichts gemein machen, noch nicht einmal mit einer guten Sache.
Walter Lippmann, Hans-Joachim Friedrich,
genau, hat das gesagt. Genau, aber ich glaube, die Ursprünge sind irgendwo im angloamerikanischen Raum.
Ja, Walter.
Also, dass dieser Satz grundsätzlich seine Berechtigung hat. Einschränkung. Haltung zeigen muss man, wenn es um die Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung geht. Da gibt es aus meiner Sicht keine Alternative. Wenn es darum geht, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat zu verteidigen, wenn es darum geht, gegen die Bestellung zu beziehen, die das angreifen, dann finde ich, ist das legitime Haltung. Diese Form von Haltungsjournalismus würde ich akzeptieren. Ein Journalismus, der sagt, ich muss den Leuten sagen, was sie zu denken haben in konkreten politischen Fragen. Ich muss die Leute bekehren, dass die Atomenergie von übel ist oder sowas. Das würde ich für falsch halten. Das ist nicht Aufgabe der Journalisten.
Aber ich will mal in die Nachbarländer Europas gehen. In Belgien gibt es seit mehr als 30 Jahren, Herr Müller, den Cordon Sanitaire Médiatique. Menschen, die rassistischen, demokratiefeindlichen Gruppen nahestehen, bekommen beispielsweise in Wallonien keine Plattform. Einladungen zu Live-Interviews und Talkshows bleiben aus. Also, wenn man das jetzt übertragen würde, eine Medienbrandmauer. Wäre so etwas in Deutschland denkbar?
Ich habe das ja eben gesagt, solange eine Partei nicht verboten ist, hat sie einen Anspruch auf Gleichbehandlung und damit ist eine Medienbrandmauer dergestalt, dass man die einfach ausgrenzt, nicht möglich. Ich glaube auch, dass es nicht sinnvoll wäre. Der Versuch, die AfD auszugrenzen, hat sie nur stärker gemacht.
Zumal die AfD stark geworden ist, relativ unabhängig wahrscheinlich von den klassischen oder öffentlich-rechtlichen Medien, weil sie einfach sehr früh das Potenzial von Social Media erkannt hat, irre viel Geld reingesteckt hat. Wenn wir jetzt heute aufhören würden, im öffentlichen Rundfunk, öffentlich-rechtlichen Rundfunk Interviews mit der AfD zu führen, wäre es wahrscheinlich am Ende ziemlich egal für die AfD, weil sie sich ihre eigene Öffentlichkeit geschaffen hat. Ja. Es geht aber trotzdem natürlich aber um die Haltung. Das ist eine andere Frage.
Einen interessanten Gedanken, der mir auch hilft, den Übergang in die nächste Thematik einzuführen. Nun ist aber Deutschland ein Land zwischen älteren und geriatrischen Wählern und Wählerinnen, was keine Bedeutung für die Mündigkeit ihrer Wahlentscheidung hat. Aber gehen wir doch mal zu diesen sozialen Medien um. Das ist weniger das Thema der 70- bis 100-Jährigen. Sondern der jungen Leute. TikTok, immerhin etwas, was über 40% der sehr Jungen als ihr einziges Informationsportal, das möchte ich nochmal sagen, Informationsportal nennen die das, erreicht. Das ist fast der zweite Konsument, der sich dadurch glaubt, politisch zu bilden. Also in meiner Generation war das zwischen Spiegel, FAZ und was auch immer, ist jetzt TikTok. Nun ist TikTok, wie wir, glaube ich, alle wissen und auch annehmen, eine Propaganda, eine Lügenschleuse, wird finanziert von Russland, wird finanziert von Autokratien, ist eine Manipulation- und Propaganda-Plattform. Wahrheit und Lüge werden im trumpischen Sinne völlig auf den Kopf gestellt. Warum will die FAZ dann auf TikTok sein?
Aha, ja, wollen wir es den anderen überlassen? Natürlich muss die FAZ auf TikTok sein.
Aber nicht die guten Abrufzahlen.
Das hängt davon ab, wie dieser furchtbare Algorithmus einen behandelt. Sie haben mit einem Video 1,5 Millionen Views und mit dem nächsten, von dem die Redaktion glaubt, es sei eigentlich genauso cool, 8.000. Das lässt sich überhaupt nicht voraussehen. Aber also ich kann das
bezweifle ich. Also ganz ehrlich, wenn wir zum Beispiel die CDU, die SPD, aber auch die FDP, die nicht mehr im Bundestag ist, aber die Grünen, immer wieder sagen, das muss man nur zur Information hinzufügen, die AfD hat jahrelang mehr Geld ausgegeben in TikTok als alle demokratischen Parteien zusammen, dass eben in TikTok eine ganz bestimmte Notwendigkeit, die den Algorithmen geschuldet ist, die wiederum, das muss man auch sagen, keine politische Hintergründe haben, sondern die Algorithmen und diese also großen Anbieter sind reine kommerzielle Fragen. Dass, wenn man das bedienen würde, würde man nicht in der Lage sein, sich selbst ernst genommen genug zu haben, um anders zu sein als das alles, was dort rumtobt. Macht man sich aber denen gemein, verliert man wiederum sich selbst.
Ja.
Und die Zahlen zeigen das. Also das hat jetzt nichts mit der FAZ zu tun. Ja, alle, die es versuchen, auf TikTok etwas seriöser zu machen, leiden im Prinzip. Also die Frage ist, ob TikTok uns nicht alle zwingt, uns TikTok anzupassen, oder ob die Hoffnung, dass wir TikTok verändern, wirklich eine reale ist.
Nein, also ich werde TikTok nicht verändern, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass eine Marke wie die FAZ dort sein muss. Denn, wie schon gesagt, die jungen Leute sind da. Und ich kann ja nicht mehr davon ausgehen, dass unsere gedruckte Zeitung bei den Eltern auf dem Küchentisch daheim liegt. Und wenn ich eine Chance haben will, dass in 10 Jahren, wenn vielleicht eine Entscheidung für ein digitales Abo getroffen wird, die FAZ als Marke noch überhaupt als im Entscheidungskranz vorhanden ist, dann muss ich ja dort sein, wo diese jungen Leute sind. Und wir haben nie Programme für 84 Millionen Deutsche gemacht, aber dieser kleine Ausschnitt, der uns erreichen würde, den muss ich weiter versuchen zu erreichen. Deswegen muss ich da sein. Aber wenn ich eine Sekunde noch länger, weil natürlich stimmt das. Es gibt vom MIT eine Studie zu Twitter, also jetzt X, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Falschnachrichten verbreitet werden über diesen Algorithmus und das Retweeten und so weiter, dass sie um 70% höher ist, als dass korrekte Nachrichten verstärkt werden. Und ich nehme an, ungeschützt behaupten, dass das bei Instagram, um jetzt den Meta-Konzern nicht zu vergessen, und eben bei TikTok und den anderen ganz genauso ist. Das folgt einem wirtschaftlichen Ziel, denn diese Falschnachrichten werden länger gelesen, das Engagement ist höher, ich kann meine Anzeigeneinnahmen erhöhen und das andere fällt runter und wird irrelevanter. Und natürlich ist es ein riesiges Problem und da muss der europäische Regulator ran. Diese Plattformen können in der Form, darf denen in der Form nicht mehr gestattet werden, so weiterzuarbeiten.
Dazu ganz noch was als Ergänzung, weil Herr Friedmann, Sie haben eben gesagt, das ist nur ein Thema für die junge Wählerschaft. Das würde ich auch gar nicht so unterschreiben, weil das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, das Teilen von gerade den Inhalten, die erwiesenermaßen Falschnachrichten sind, das findet ja ganz stark in diesem Dark Social statt. Also wenn ich in meinen WhatsApp-Gruppen zum Beispiel, und das sind halt sehr häufig die älteren Leute, ne? Wenn man da, was sich da weiter verbreitet,
die
viral.
WhatsApp-Gruppen sind in sich selbst lebende Blasen. Ist doch etwas anderes, als wenn ich mir als junger Mensch vorstelle, ich gucke in TikTok Nachrichten oder was ich da bekomme, ist Information. Aber der Hinweis, den wir gerade bekommen haben, Herr Müller, das würde ich gerne mit Ihnen diskutieren. Also erstens, fast die Hälfte der Jüngeren unter 20 erlebt die Nachrichtenwelt in eine Lügenverbreitungswelt. Und diese Welt schafft es, jedenfalls nach heutiger Wahrnehmung, dass die Desinformation, das heißt die bewusste Manipulation der Menschen über das Wissen, also was wir vorhin diskutiert haben, die Aufgabe des Journalismus, darzustellen, erst einmal was ist, total zu pervertieren. Wenn man sich das mal wirklich weiterdenkt, wir schaffen das die nächsten 10 Jahre nicht und die sind jetzt 15, dann sind die 25 und sind bereits viele davon im Arbeitsleben. Teile sind Juristen, einige sind in die Politik gegangen, einige in den Journalismus. Und man stelle sich jetzt eine Teambesprechung vor, wo ein Thema erwähnt wird und da ist nicht die Auseinandersetzung der Meinung wegen, auch nicht der Haltung wegen, sondern schon der Faktizität wegen. Ist das nicht eine der größten Bedrohungen für die demokratische Idee? Und wenn sie so ist, warum, Sie haben es gerade angesprochen, lassen wir seit Jahren immer mehr wirkend das so locker weitergehen?
Also das mit mir zu diskutieren ist gefährlich, denn ich bin 70. Und damit in dem Alter, in dem man das ja so nicht mehr richtig erfassen kann, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Wenn Sie trösten, da ich nächstes Jahr 70 bin, nehme ich das jetzt mal als eine kollektive Verbesserungsfähigkeit.
Okay, nee, Sie haben natürlich recht. Sie haben das ja eben selbst geschildert. Algorithmen sind demokratieblind. Die verfolgen völlig andere Ziele. Und natürlich lauert hier eine Gefahr. Die Frage ist, was kann man machen, um dieser Gefahr zu begegnen? Und jetzt ist die erste Antwort, wir brauchen mehr Medienkompetenz und die Schulen müssen sich da, das ist alles richtig, braucht aber alles viel Zeit. Und deshalb nehme ich auf den Punkt Regulatorik. Ich glaube auch, dass da der europäische Gesetzgeber gefordert ist. Ich sehe aber auch, das wird die nächste große Auseinandersetzung zwischen den Europäern und den USA. Denn die sehen das völlig anders.
Das macht Politik für die USA.
Ja, und sie haben ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit. In den Vereinigten Staaten redet man nicht über Meinungsfreiheit, sondern über Redefreiheit. Freedom of speech. Und es ist völlig klar, dass die Lüge verfassungsrechtlich geschützt ist. Sie haben ja einen Präsidenten, der davon intensiv Gebrauch macht. Und da, so sehr ich das unterschreibe, glaube ich, da wird Europa sich beweisen müssen und das wird nicht einfach werden für Europa.
Nein, einfach sowieso nicht, aber man könnte natürlich die Verhandlungsmasse schon mal ein bisschen teurer machen, weil bei dem nächsten Zollstreit wird es aufgerufen werden und wenn wir da einfach wieder alles aus der Hand geben, gerade auch bei diesen DSA und was weiß ich Gesetzen, die es da gibt, dann ist es schwierig.
Ja.
Also wir sind einer Meinung, aber da würde ich Europa zu Selbstbewusstsein raten.
Aber, ich auch. Aber ich halte das Argument, wir haben, auch gerade in Deutschland übrigens, eine ganz andere Sicht, auch was Pressefreiheit angeht. All diese Freiheiten sind nicht absolut und in Amerika ist es absolut. Aber wir haben nun mal unsere Vorstellung davon. Und die Erpressbarkeit oder der Opportunismus, die Schleimscheißerei an die Macht, die momentan Trump repräsentiert, ist das eine. Das Retten der Demokratie ist aber das andere. Wenn man der Meinung ist, und da interessieren Sie mich alle drei, dass diese Art der politischen, inhaltlichen Kommunikation nicht gedeckt ist von der Pressefreiheit, weil das keine Pressearbeit ist. Dann muss man sich die Frage stellen, gibt es da einen rechtsfreien Raum, den es nicht geben kann in der Demokratie? Oder muss die Ordnungsbereitschaft trotz der Sanktionen, die man von Trump und Amerika erwartet, deswegen größer sein, weil die Demokratieunfähigkeit, es geht ja nicht um Meinung, es geht nach unserem Verständnis auch nicht um diese Streitkultur, sondern es geht um die Frage von Fakten und von Realitäten. Ja. Welche Priorität ist also größer? Will man die demokratische Streitkultur retten, weil die Fakten sind die Voraussetzung, um dann zu streiten, oder ist die ökonomische Sicht wichtiger? Und da muss man ja eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung hat ja was wiederum mit dem wehrhaften Staat zu tun, hat wiederum was damit zu tun, ob man die Werte, die dauernd hier bei unserem Kollegen Knob genannt werden, ernst nimmt oder nicht. Wie lange kann man zulassen, dass es zu einer, es ist ja nicht nur eine Verblödung, sondern es ist eine wirkliche Zerstörung dessen, was die Aufklärung gebracht hat. Aha. Wissen, das Ende der Fakten, ja. So.
Das es Fakt wäre das auch Ende der Aufklärung. Das mehr eine positive Konnotation hat, das
nein, ist doch das eine negative, aber die Frage ist, ab wann merkt man, dass das an die Grundsäule, übrigens auch der Demokratiefähigkeit zu streiten geht, wenn schon die Fakten unterschiedlich bewertet und eingespeist werden, Herr Müller?
Ja, ab sofort, aus meiner Sicht, schauen Sie sich den DSA, den Digital Service Act an, sind die Europäer ja dran, die haben das Problem erkannt, die sind noch nicht weit genug, aber sie kümmern sich um das Thema.
Ja, ja.
Ich sag ja, sie sind noch nicht weit genug. Also aus der Sicht der Verfassung ist das klar. Das Bundesverfassungsgericht hat immer gesagt, die Verbreitung von Falschbehauptungen ist grundrechtlich nicht geschützt.
Also bei aller Liebe zu Europa, die wir teilen.
Ja.
Aber wenn das Verfassungsgericht das sagt, warum merkt man in Deutschland beispielsweise nicht mehr von den Initiativen, von der Bereitschaft, diesen Konflikt anzugehen? Ich sage das jetzt nicht wegen Parteien, sondern also
ich glaube, ein Grund ist, dass da sofort diese Schere im Kopf zuschlägt. Ja, das hat was mit Zensur zu tun. Das ist, glaube ich, das Problem, das da aufscheint. Das ist ja auch die Debatte, die wir in vielen Zusammenhängen hatten, dass man sagt, na ja, wenn der Staat jetzt hergeht und sagt, bestimmte Behauptungen dürfen nicht verbreitet werden, weil sie falsch sind, weil sie irritierend sind, ist das nicht Zensur? Und das ist eine schwierige Frage, es ist ein schwieriges Spannungsverhältnis, das da austariert werden muss.
Aber was ist denn wirklich falsch?
Also da fängt es ja an.
Das ist ja aber eigentlich, aber ich glaube, das ist nur die Argumentation, die immer angewandt wird. In Wahrheit steht doch dahinter, dass es einfach Millionen und Millionen von Beiträgen gibt. Wer soll sie prüfen? Dann zieht sich für einen angemahnten oder verbotenen Beitrag ein rechtliches Verfahren danach. Das ist einfach, und das weiß die EU, wie soll es gehen?
Deswegen müssen die Konzerne zerschlagen werden und die Inhalte müssen von der Infrastruktur getrennt werden.
Was in Amerika schon mal bei AT&T der Fall war, als die das Monopol hatten.
Genau,
Standard Oil ist auch zerschlagen worden. Nun steht Herr Knob leider hier oder sitzt hier und ist nicht Wähler in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Amerikaner sehen das übrigens nicht anders seit Trump, sondern die Frage des Freedom of Speech ist tatsächlich ein allumfassenderes als das, wie wir es verstehen. Die Frage kann sich also nur darauf beziehen, wir ist Deutschland im Rahmen der EU, was machen wir? Haben Sie da einen konkreten Vorschlag?
Also zum einen, dass, wie schon gesagt, ich würde die Zuständigen in Europa, in Berlin dazu motivieren, gegenüber diesen Plattformen andere Bandagen anzulegen. Ich finde auch diese Überlegungen zu einer Digitalabgabe gut und so. Also bin mal gespannt, wann das im Weißen Haus bemerkt wird und dann bei den Handelsverhandlungen mit Brüssel das als Verhandlungsmasse mit reingebracht wird, um uns zu erpressen. Aber bis dahin würde ich den Preis erhöhen, so gut es geht, und dann mal schauen, mit was man durchs Ziel kommt. Das andere ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Also das war jetzt ja gerade Meta, ne? Also unsere Regulatoren, wo immer sie sitzen, mögen bitte das Möglichste und Maximalste tun, um da einzugreifen, weil es ist überfällig. Das andere sind wir selbst, was ich jetzt auch eben schon mal in einem anderen Kontext eingangs sagte, bei dem Beispiel mit dem Taxifahrer oder anderen Dingen. Wir müssen sensibel sein, wenn wir bemerken, dass wie in den Vereinigten Staaten, freie Rede hin oder her, Medien im Neusprech nur noch Mainstream-Medien sind. Dass News nur noch im Neusprech Fake News sind. Und dass Truth nur noch auf Truth Social vom Präsidenten persönlich kommt, dann müssen wir früh genug merken, dass irgendetwas ganz grundsätzlich falsch läuft.
Aber ich werde auch gar nicht so pessimistisch, weil Sie jetzt auch sagen, was können wir tun, abgesehen von der EU und von der Bundesregierung. Es gibt doch so irre viele Initiativen an Schulen. Ich habe heute in Köln mit einer Schulinitiative gemailt, die sagen so, wir gucken jetzt mal, wie kriegen wir es noch besser hin, die Lehrer zu befähigen, dass sie den Schülern beibringen, zu unterscheiden zwischen Fake News und echten News.
Also ich finde das ja...
Diese ganze Medienbindung, das machen wir ja auch irre viel.
Auf Eisenstein machen wir ja auch.
Ja, machen doch die ganzen Medien. Wir machen das ja auch irre viel. Wir haben eine Jugendredaktion, die verschiedene Standorte hat, wo es genau darum geht. Ich wäre da gar nicht so pessimistisch.
Aber ich bin der Meinung, dass diese Initiativen und Menschen, die das teilweise übrigens ehrenamtlich machen, unbezahlt.
Das heißt nicht, dass der Staat
entlastet ist, auf keinen Fall. Die Frage ist nur, ob wir uns jetzt noch auf dem Niveau befinden, wo solche Initiativen das Systemische verändern können oder ob es anderes braucht. Und da will ich dann doch schon darauf hinweisen, wie mittlerweile TikTok und andere Medien wirken. Die AfD hat bei sämtlichen letzten Wahlen, wie rechtsextreme Parteien in allen Ländern, Frankreich ist übrigens das beste Beispiel, die höchste Wählerschaft bei den jungen Wählern erreicht. In Deutschland waren es 22% der 14- bis 19-Jährigen. Das ist der Einfluss der sozialen Medien. Gibt es aus Ihrer Sicht dagegen einen journalistischen oder einen demokratischen Weg, der eben systemisch eingreift? Oder bleibt es bei den Initiativen, die alle unbezahlbar sind? Ohne Frage. Die soll ja auch nachdenken. Hier darf man nachdenken, bevor man antwortet. Das ist sehr sympathisch.
Ich habe gerade, während Sie das gesagt haben, drauf rumgedacht, ob es nicht auch möglich wäre, ein Zukunftsszenario, in dem sich zunehmend polarisierende soziale Medien, seien es jetzt TikTok oder sei es X, wo ja auch irre viele russische Bots einfach unterwegs sind, wo die sich einfach selbst so unwichtig machen irgendwann, weil wir als starke Gesellschaft gelernt haben, Moment, da kannst du aber nicht alles... Klar, und vielleicht machen sie sich auch, wenn sie es immer weiter auf diese algorithmische Spitze treiben, einfach irgendwann selbst überflüssig. Also
sie hoffen auf das Selbstexplosion auf der demokratiefeindlichen Institutionen. Viel Spaß damit. Also, ich habe nicht so viel Zeit. Also erstens vertraue ich solchen Methoden wenig und in einer so dynamischen Zeit wenig und noch weniger. Aber Sie hatten dazu auch einen Antwortentwurf gerade auf der Zunge.
Ja, also man kann doch wirklich nur nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, seine Arbeit zu machen und zu vermitteln, dass man, wenn es dann kritikwürdig ist, man dafür gerade steht und ja, man derjenige ist, der sich dann halt auch mit den juristischen Auseinandersetzungen befasst und dass man erreichbar ist und dass die Menschen dem, ich sage es jetzt nochmal wieder, einen Wert, gerne jetzt im Privatmedienbereich auch einen pekuniären Wert zumessen, dass das unterstützenswert ist. Wenn also diese Hoffnung, dass das auf einem erträglichen Niveau so bleibt, die hätte ich auch weiterhin. Und da ist Europa, Deutschland vielleicht auch nicht ganz mit den Vereinigten Staaten vergleichbar, hoffentlich jedenfalls bei allen Herausforderungen.
Darf ich Sie darauf hinweisen, dass es Zahlen gibt, da würde die FAZ Champagner fliegen lassen. Alice Weidel ist per Videoschalte mit Elon Musk.
Ja. Ich weiß.
Hat vier. Naja, Sie wissen, dann reden, dann sprechen wir es mal aus.
Ja, bitte.
Damit wir dann doch ein bisschen über Realitäten reden. Nein, es ist ja nicht etwas, was
wir sind nur ganz klein.
Ich hole das doch nicht.
Wir sind so klein.
Na, dafür haben Sie die FAZ werbepflichtig ganz schön untergebracht. Gut, dass jetzt die Selbstbescheidung kommt. Aber wir reden ja nicht über die FAZ. Ja. Wirklich, wir reden über. Sie sitzen zufälligerweise da, nutzen das Geschenk.
Ja, für die SZ spricht,
Geschenk, aber
die Kollegin
Geschenk,
das genauso vor.
Geschenk. Wir sind hier da, um den Journalismus und die Rolle
SZ zu. Das kann ich ja machen für die
aber ich will, manchmal. Ich will es aber sehr ernsthaft wieder aufgreifen. Nochmal, Alice Weigel unterhält sich mit Elon Musk. 4,6 Millionen Menschen verfolgen das Gespräch auf X. Nachrichten werden schon lange nicht mehr über die normalen journalistischen Kanäle gefiltert, sondern viele Pressesprecher, nicht nur von Parteien, von auch Unternehmen, nutzen die sozialen Medien, um, wie Sie gerne sagen, unmittelbar, entweder mit dem Volk oder mit den Verbrauchern reden zu können.
Oder dass irgendein Hasswurst dazwischen ist.
Sie umgehen letztendlich, und das will ich dann deutlich nochmal sagen, der Journalismus hat ja auch eine Kontrollfunktion.
Genau.
Auch das wird durch die sozialen Medien mehr und mehr jedenfalls relativiert. Und Sie haben es angesprochen, Meister dieser Kommunikation war Donald Trump. Er schmeißt mittlerweile gnadenlos und sehr öffentlich und stolz Journalisten aus dem Pressroom, sendet alle seine Nachrichten direkt über soziale Medien. Im Verteidigungsministerium Amerikas, das heißt ja jetzt Kriegsministerium, werden Journalisten ganz direkt ausgesucht. Eigentlich kennen wir das von autokratischen Staaten. Wie fühlt sich das eigentlich für den Journalisten an?
Wir fühlen uns nicht gut im Moment.
Ja, Sie können jetzt nur für sich sprechen.
Ja.
Seien Sie mir nicht böse.
Also hier auf der Bühne fühle ich mich ganz wohl, aber grundsätzlich stehen wir unter einem, und das wird hier ja auch deutlich, als Branche unter einem massiven Druck, und zwar ökonomisch, politisch, gesellschaftlich. Und natürlich geht es auch darum, dass in letzter Konsequenz die Axt an die Pressefreiheit gelegt werden soll von diesen politischen Bewegungen, wie immer sie in den einzelnen Ländern heißen. Und in dem Moment, wo die Axt an die Pressefreiheit gelegt wird, ist es der Anfang von Ende einer Demokratie und der Beginn einer Autokratie.
Aber ist das ein Angriff auf die Pressefreiheit? Das ist
ja, in letzter Konsequenz
Moment.
Ist es das.
Aber ja. Die Pressefreiheit hat ja eher eine Bedrohung durch den Staat. Hier passiert doch, ja, ich will ja nur ein bisschen Diskussionsmaterial anbieten. Hier passiert doch etwas ganz anderes.
Also nicht vom Grundgesetz.
Die Leute sagen in den Unternehmen oder auch in den politischen Parteien, ich habe eine Nachricht, es gibt aber neue Kanäle und ich bin froh, dass Journalisten mich nicht mehr filtern, sondern ich gehe unmittelbar mit der Nachricht in die Öffentlichkeit. Und jetzt können ja alle Journalisten und Journalistinnen darüber berichten, kritisch, meinungsstark, Politik kann das einordnen oder nicht. Aber wenn man so wie meine Autobahn, die bisher immer nur mit Journalismus gekoppelt war, ist jetzt eine andere. Ist das ein Ausheben der Pressefreiheit?
Nein, das ist überhaupt kein Ausheben der Pressefreiheit. Dass es diesen unmittelbaren Kontakt gibt zwischen dem Sender und dem Empfänger und da ist nicht mehr der Journalist zwischengeschaltet, ist überhaupt kein Angriff auf die Pressefreiheit. Es stärkt sogar die Pressefreiheit. Der Angriff liegt aber darin oder beginnt in dem Moment, wenn diese neue Medienwelt, in der wir uns bewegen, dazu führt, dass wir als klassische Medien komplett delegitimiert werden sollen. Und das passiert tagtäglich. Wenn ich bei X unterwegs bin, dann kann ich machen, was ich will. Dann kann ich schreiben, heute hat Friedrich Merz was Gutes gemacht, heute hat Friedrich Merz meiner Meinung was nicht so Gutes gemacht. Es wird alles gegen mich verwendet. Es wird uns nichts geglaubt, wenn wir eine Veröffentlichung über Klimaschutzthemen machen. Dann steht da hundertfach drunter, oh, das kommt vom Lügenportal Korrektiv. Denen kann man nichts glauben, genauso wie allen anderen Systemmedien. Es fängt an, der einer nach dem anderen wird outgesingelt als komplett nicht mehr glaubwürdig. Ich habe schon mal versucht, mit jemandem in Kontakt zu gehen, persönlich über LinkedIn, der mit seinem ganzen Namen geschrieben hat, mit schlimmsten Schimpfwörtern vom Lügenportal Korrektiv. Und da habe ich nachgefragt, interessiert, freundlich, warum, wie kommen Sie denn drauf? Das habe ich bei News mit Julian Reichelt gelesen. Sage ich, ach so, aber Sie haben doch gerade geschrieben, Sie glauben keinem Medium mehr was, aber hier schreiben Sie diesem Medium schon. Warum? Das passt nicht zusammen. Und dann merkte man so, da haben jetzt so Leitungen sind irgendwie explodiert. Und dann sagt er, irgendwann schrieb er mir, er würde jetzt nicht mehr mit mir diskutieren, denn ich sei ja offensichtlich ein Troll und Trolle soll man nicht füttern.
Müller, das lächelt Lächeln, das Lächeln dieser Bemerkung vergeht mir gerade, wenn ich jetzt noch etwas aufrufe. Das Klima gegenüber Journalisten, aber auch gegen Politiker, aber auch gegen Journalisten verschärft sich. Die Studie Lokaljournalismus unter Druck aus dem Frühjahr 25 ergibt für Thüringen und Sachsen, seit sich die kommunale Landschaft zugunsten der extremen Rechten verschoben hat, erleben Journalisten und Journalistinnen immer mehr Gewalt, nicht nur aus rechtsextremer Sicht, sondern immer mehr Gewalt, bis auch körperliche Gewalt. Das erleben Politiker auch, aber Journalisten eben mehr und mehr. Man hat das Gefühl, an dem Punkt schon, dann wird es ernst, dann wird es eng. Wenn Journalisten berichten wollen und dafür riskieren, geschlagen, beleidigt, bespuckt zu werden, dann muss man aufpassen in der Demokratie. Passen wir genug auf?
Also die Entwicklungen sind ja so, wie sie sind, und die sind unerträglich, die sind nicht hinnehmbar. Die Frage ist, was sind die Instrumente, um Journalisten zu schützen, um die Pressefreiheit zu schützen? Kann man nachdenken über gesetzliche Regelungen, ob man da noch etwas verbessern kann? Kann man nachdenken über die Frage, wie intensiv verfolgt man, wenn Journalisten unter Druck gesetzt werden? Ganz am Ende, glaube ich, wird es die Politik nicht alleine richten. Ganz am Ende brauchen wir dann auch die Solidarität der Gesellschaft mit den Journalistinnen und Journalisten, die sich schützend vor die Journalistinnen und Journalisten stellt. Und das ist vielleicht meine letzte Bemerkung. Die Demokratie schützen, das ist nicht nur Sache der Presse, das ist nicht nur Sache der Politiker, das ist die Sache von uns allen gemeinsam. Und da ist jeder von uns ein bisschen gefordert.
Herzlichen Dank für diese wunderbare Diskussion. Streitkultur ist Demokratie. Heute habe ich sie erlebt. Danke dafür.